Ich lese uns aus Gottes Wort, aus dem Buch Jeremia, aus dem 18. Kapitel, die Verse 1 bis 6. Das Wort, das durch den Herrn zu Jeremia geschah. Mache dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab, und dort werde ich dich mein Wort hören lassen. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab, und siehe, er war gerade mit einer Arbeit auf der Scheibe beschäftigt. Und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des Töpfers. Und er machte wieder ein anderes Gefäß daraus, wie es in den Augen des Töpfers recht war zu tun. Und das Wort des Herrn geschah zu mir: Kann ich mit euch nicht ebenso verfahren wie dieser Töpferhaus Israel, spricht der Herr. Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Soweit Gottes Wort. Und ich möchte mit uns nochmal beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für dein lebendig und lebendig machendes Wort. Ich bitte dich, dass du es uns aufschließt, dass wir es verstehen können. Hilf zum Hören und zum Reden. Amen. Also der Jeremia, der versah seinen Prophetendienst in Jerusalem in den Jahren vor dem Untergang des Südreichs, Juda, oft unter heftigen Anfeindungen. Und seine eindringlichen Appelle zur Umkehr und Buße, die wurden aber nicht gehört. Und später musste er miterleben, wie Stadt und Tempel durch die Babylonier zerstört wurden und ein großer Teil der Bevölkerung in die Verbannung ging. Und hier wird er von Gott aufgefordert, in eine Töpferwerkstatt zu gehen. Und er hätte ja einwenden können, ja, was soll ich denn da? Aber der Herr hatte ihm die Antwort ja schon gegeben, weil ich da mit dir reden möchte. Und das ist ja eigentlich interessant. Ich meine, Gott hätte ja auch mit ihm zu Hause reden können, im stillen Kämmerlein oder vielleicht im Tempel. Jeremia war auch Priester. Warum ausgerechnet in der Töpferwerkstatt? Aber wir kennen das ja auch von unserem Herrn Jesus, dass er mit Vorliebe Bilder genommen hat aus der Alltagswelt der Menschen oder aus der Natur, aus dem ganz normalen Alltagsleben, um seinen Jüngern geistliche Wahrheiten aufzuschließen. Und Gott macht es hier genauso. Und damit ihr euch mal so eine Töpfer... Oh, ich hatte euch jetzt ein Bild mitgebracht von einer Töpferwerkstatt, dass ihr euch da mal einen Eindruck machen könnt. Das ist natürlich ein bisschen schade. Also auf diesem Bild, da sah man den Töpfer, wie er an seiner Töpferscheibe sitzt und mit den Händen den Ton bearbeitet. Was man auf diesem Bild nicht sehen konnte, das sind die Füße. Aber die Füße sind, also damals, ja, heute läuft das ja alles elektrisch, heute braucht man die Füße nicht mehr, aber damals war das ganz wichtig. Es gab nämlich zwei Scheiben. Die obere Scheibe, auf die der Töpfer das Werkstück hatte, an dem er arbeitete, und dann die untere Scheibe, das untere Rad, und das beides war mit einer Art Achse verbunden. Und das war nötig. Mit dem Fuß gab es die nötige Rotation, den nötigen Antrieb. Und in der deutschen Bibelübersetzung wird das nicht deutlich. Da steht einfach Töpferscheibe. Aber im Hebräischen, da heißt es Alha Afnayim. Das heißt an den Steinen. Da wird das schon in dem Text ausgedrückt, dass da ja zwei Räder sind, eine obere Scheibe, ein oberes Rad und eine untere Scheibe. Jetzt ist es sichtbar, ja, ein bisschen klein, aber gut. Also man sieht ja nur das obere hier, aber unten ist auch wichtig. Und es ist im Hebräischen ist es ein Dual, ein Pluralwort, was das deutlich macht, diese beiden Ebenen. In Jesaja 64, Vers 7, da heißt es, aber nun her, du bist unser Vater, wir sind der Ton und du bist unser Bildner und wir alle sind das Werk deiner Hände. Wenn Gott an uns arbeitet, uns formt, da haben wir eigentlich ja auch diese zwei Ebenen. Die eine dargestellt durch die Scheibe, die dieser Töpfer geduldig mit den Füßen in Bewegung hält, das ist das Unsichtbare, das allein der himmlische Vater sieht und versteht, und dann die andere, die obere Scheibe mit dem Werkstück, das Sichtbare, also all das, was wir in unserer irdischen Existenz erfahren und sehen können. Und Jeremia soll genau hingucken. Er soll da in der Töpferwerkstatt dem Töpfer zusehen und hinsehen. Und durch die Arbeit des Töpfers sollte er Gottes weises und souveränes Handeln kennenlernen und Einblicke in Gottes Tun am Volk Israel bekommen. Und auch wir können davon eine Menge lernen, ne? Wenn Gott sagt, ich bin der Töpfer und ihr seid der Ton, das ist ja erstmal schon ein großer Trost, dass wir nicht irgendwie eine Laune der Natur sind, irgendwelchen dunklen Schicksalsmächten ausgeliefert sind, sondern dass wir in der Hand eines weisen und souveränen und liebevollen, unglaublich kreativen Töpfers sind. Und sicherlich hat der eine oder andere von euch schon einmal selbst an der Töpferscheibe gearbeitet. Vielleicht im Werkunterricht an der Schule. Ich weiß gar nicht, ob das noch im Bildungsplan vorgesehen ist, Christian, Töpfern. Ich denke schon, ist auch für Erwachsene ist eine sehr wohltuende, beruhigende Aufgabe. Wenn man mal runterkommen will, mal so ein paar Stunden an der Töpferscheibe arbeiten, kann ich nur empfehlen. Und gibt es ja auch Volkshochschulkurse, wo man Töpfern lernen kann und so. Also es ist sicherlich eine gute Sache, wo auch wahrscheinlich dann noch schöne Sachen, schöne Erinnerungsstücke rauskommen. Aber einen professionellen Töpfer bei der Arbeit zuzusehen, das ist nochmal was ganz anderes. Ich weiß nicht, wer mal von euch die Gelegenheit hat, das ist ja unglaublich, mit welcher Geschwindigkeit sich dieser Ton in seiner Hand ständig verändert, wie er so wirklich atemberaubend schnell, also mit jedem Druck, mit jedem Einwirken irgendwie da was schafft und da was entsteht. Und man weiß gar nicht, was man mehr bewundern soll, die flinken, geschickten, geübten Hände oder die wundervoll gestalteten und geformten Gefäße. Und jede Vase, jeder Krug, jedes Werkstück ist ja ein Original, ein Zeugnis seines kreativen Schaffen und Wirkens. Und wir sind, gestern Morgen sind wir wieder Großeltern geworden. Und ja, da sieht man ja eigentlich den Töpfer bei der Arbeit. Das ist, da kann man ja nur anbeten und staunen, wenn man so dieses kleine Menschenkind dann sieht. Ja, was auf den ersten Blick so leicht aussieht, das Töpfern erfordert hohes handwerkliches Geschick und volle Konzentration. Da kannst du nicht nebenher geistige Gespräche führen und große Erklärungen abgeben. Psalm 123, Vers 2, da heißt es: Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn, so sind unsere Augen erhoben zum Herrn, unserem Gott, bis er uns gnädig ist. Und vom Sehen und Hinsehen auf den irdischen Ton sollte der Blick Jeremias höher hinaufgehen zu Gott, dem Töpfer und Schöpfer, dem himmlischen Töpfer und Schöpfer. Gott, der Meister, Israel, der Ton, das ist das Bild, das Gott ihm hier vor Augen stellt. Und Jeremia soll einfach in sich hineinhören, was Gott ihm dadurch sagen möchte. Und dieser irdische Töpfer, das ist ja nur ein ganz schwaches Abbild des himmlischen Töpfers, des himmlischen Schöpfers, dessen Werk alle menschliche Kreativität himmelhoch und himmelweit überragt. In Genesis 2, Vers 7, da heißt es: Da bildete Yahweh Elohim den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und der irdische Töpfer, der kann den unförmigen Ton zwar eine schöne Gestalt und Form geben, aber was er nicht kann, er kann ihm kein Leben verleihen. Alles, was der Mensch macht, so schön das auch sein mag, das ist trotzdem seelenlos, hohl, leer und stumm. Da bildete, mit diesen Worten aus dem Schöpfungsbericht ist das wunderbare Handwerk des weisen Töpfers bezeichnet, der wie ein Töpfer ein Gefäß aus Lehm, aus einem Erdenkloß, aus einem Lehmklumpen den Menschen formte und ihm einen lebendigen Atem einhauchte. Und es ist eine wunderbare Ergänzung zu den Worten aus Genesis 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und der Mensch ist das einzige Gebilde, von dem es im Schöpfungsbericht ausdrücklich heißt, dass Gott es mit seiner Hand vollendet hat. Also wir sind nicht so Maschinenprodukt, ne, in Serie, ein paar Millionen Stück, sondern jeder ein Original aus der Hand unseres Schöpfers. Und das sollte uns doch in Staunen und Anbetung versetzen. Psalm 138, Vers 8. Der Herr wird es für mich vollenden. Herr, deine Gnade währt ewig. Gib die Werke deiner Hände nicht auf. Die Schlachterbibel übersetzt, das Werk deiner Hände wirst du nicht in den Stich lassen. Und das sehen wir hier, das tut Gott nicht. Und bis heute ist der Mensch eigentlich der Erdling, hebräisch Adam, gebildet aus dem Staub des Erdbodens, hebräisch Adama, das größte je geschaffene Kunstwerk. Also du hast einen Computer vorgestellt, aber was unser Gehirn zu leisten imstande ist, ich glaube, da kommen die Computer nicht mit. Und was der Mensch so an Fähigkeiten körperlich, mental, intellektuell auf die Reihe kriegt, das ist schon gewaltig. Aber der eigentliche Adel des Menschen besteht doch darin, dass er von der ganzen übrigen Schöpfung sich abhebt, dass Mann und Frau als Bild Gottes geschaffen sind, dass er Gott widerspiegeln soll, wie ein Bild den widerspiegelt, den es darstellt. In Wort und Werk und allem Wesen soll der Mensch den repräsentieren, der ihn zum Herrn gemacht hat über seine Hände Werk und sich der ungetrübten Gemeinschaft mit ihm erfreuen. Darum hauchte der Herr ihm in seine Nase Atem des Lebens. Und von diesem Atem leben wir. Wir haben das Leben nicht in uns selbst. Wir leben jeden Augenblick von Gott her, indem wir fort und fort den Atem Gottes einatmen und ausatmen. Und Martin Luther, der hat das mal so gesagt, die zweierlei Gnaden im Atem holen. Also wenn du nicht einatmest, erstickst du. Aber wenn du nicht ausatmest, erstickst du auch. Und bei vielen Menschen ist das innere Leben, das Leben aus Gott, erstickt, weil sie niemals dem Schöpfer für ihr Leben und für die Luft, die sie mit jedem Atemzug einholen, gedankt haben. In dem bekannten Lied des Liedermachers Jürgen Werther heißt es in der ersten Strophe: Vergiss es nie, dass du lebst, war keine Eigenidee, und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Vergiss es nie, dass du lebst, war eines anderen Idee, und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Und das sollten wir nie vergessen oder verdrängen. Genauso wenig wie die Gedanken an Golgatha, wo unser Heiland erstickend rang um unsere Seelen. Aber bleiben wir bei Jeremia 18, Vers 4. Und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des Töpfers. Und er machte wieder ein anderes Gefäß daraus, wie es in den Augen des Töpfers recht war zu tun. Und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des Schöpfers. Da kann man sich ja fragen, ja, was ist denn das? Wie schafft Gott nicht, was er will? Wieso missriet ihm da irgendetwas? Ich denke nicht, dass wir das so verstehen müssen, als wenn der Meister auf einmal ein ganz miserables Gefäß geformt hat, das zunächst zu gebrauchen ist. Das kann ja so einem Profi gar nicht passieren. Aber dieses Gefäß entsprach irgendwie nicht seinen Vorstellungen. Er hatte nur andere Gedanken dafür. Und darum liegt der Nachdruck hier, denke ich, auch nicht so sehr auf dem Ton, sondern auf dem Töpfer und der Tatsache, dass allein er entscheidet, wann ein Gefäß ja, so ist, wie er das haben möchte, wann das von der Töpferscheibe kommt und in den Brennofen geht oder ob er es mal zur Seite stellt. Und ich erinnere nochmal an Genesis 2, Vers 7. Der Schöpfer hat uns geschaffen aus einem Erdenkloß und mit seinem Atem erfüllt. Sein Ziel war, uns hinzugestalten in sein Bild. Ja, aber irgendwie waren wir widerstrebend. Und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des Töpfers. Missriet. Mit diesem einen Wort ist die ganze Tragik des Sündenfalls angesprochen. Der Mensch wollte Gott selber sein, war nicht damit zufrieden, sein Bild und Abbild darzustellen. Die Folge dieses Ungehorsams und seiner Rebellion, er verlor seine Gottesebenbildlichkeit, das Paradies, seine innige Gemeinschaft mit dem Schöpfer, seinen Adel, sein Glück, seine Reinheit und seine Unschuld. All das war dahin. Und das Schlimmste, dass der Mensch dann auch noch Gott anklagte als den Urheber seines tiefen Falles. Genesis 3, Vers 12, da sagte der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Mit anderen Worten, die Frau, du hast sie mir gegeben, Gott, du bist schuld. Ja, Jesaja 45, Vers 9. Sagt etwa der Ton zu seinem Töpfer, was machst du? Und sagt etwa dein Werk von dir, ich bin nicht das Werk deiner Hände? Natürlich nicht. Aber der verlorene und verdammte Mensch, der Gottes Wunderwerk verfuschte und alle Mühe und Arbeit mit Undank bezahlte, der hat kein Problem damit, dann sein Versagen auch noch Gott in die Schuhe zu schieben. Und trotzdem lässt der Schöpfer das Werk nicht einfach liegen, schmeißt es in die Ecke und das war's. Das tut er nicht, ne? Er, der Schöpfer aller Dinge, er ist der Schöpfer aller Dinge und er schaffte, heißt es, ein neues Werk. Er nimmt den Ton, knetet den zusammen und dann macht er den nächsten Versuch. Und er machte wieder ein anderes Gefäß daraus, wie es ihm gefiel. Und das war keine bloße Verbesserung, sondern ich denke, wirklich was völlig Neues. Ein schöpferischer Neuanfang, 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Er, der Schöpfer und Töpfer, ist auch der Allesgutmacher, der Wiederhersteller unseres tiefen Falles. Und was er in seine Hände nimmt, wo er sich dran macht, damit kommt er auch zur Vollendung. Und wer selbst mal in der Töpferscheibe gestanden hat, der weiß, dass das viel Geduld und Konzentration erfordert. Eine kleine Störung, du legst das Moment, bist du abgelenkt, machst was anderes, die Scheibe bleibt stehen und dann musst du im Grunde wieder neu anfangen, weil der Ton hart geworden ist. Also du darfst, hier musst du immer da voll bei sein. Sonst ist das Werk schnell hart und unbrauchbar, das wird misslingen und alles, was du getan hast, ist vergeblich. Und vergeblich ist, glaube ich, ein Wort, was jeder von uns in unserem Leben kennen, ne? Wie viel Vergebliches habe ich in meinem Leben schon getan? Wie viel, was man wirklich nur beklagen kann. Ne? Das sind dann Zeiten, wo der Strom von oben aussetzte, weil die Verbindung zum Heiligen Geist getrübt oder gänzlich unterbrochen wurde. Und das führt dann zu Fehlentwicklungen. Und da haben wir in der Bibel ja auch schnell Beispiele. Denkt zum Beispiel an die Martha aus Bethanien. In ihrer Vielbeschäftigkeit, den Heiland und seinen Begleitern zu dienen, verpasste sie das Wichtigste und wurde hart und fordernd. Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Ja, sie schöpfte aus eigenen Kraftquelle, erschöpfte sich in eigenen Werken und die Folge, dass sie das Wichtigste verpasst hat. Und wie viele Male habe ich wohl schon versucht, mit meinen eigenen Fähigkeiten aus mir selbst heraus etwas Brauchbares zu schaffen? Aber das funktioniert nicht. Wie oft schon ist dem himmlischen Töpfer so sein Werk an uns missraten, weil wir auf einen guten Anfang einen miserablen Fortgang haben folgen lassen. Aber gibt der himmlische Töpfer den Ton deshalb jemals auf? Nein. Philipper 1, Vers 6 sagt Paulus, ich hege die feste Zuversicht, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch auf den Tag Jesu Christi vollenden wird. Das ist doch eine wunderbare Zusage, die dürfen wir doch alle auswendig lernen. Und trotzdem ist es ja tief beschämend, dass Jesus immer wieder mit uns das ABC, also die Basics des Glaubens, durchbuchstabieren muss. Ne? Aber er wird nicht müde, immer wieder einen neuen Anfang zu setzen und an der Stelle, wo wir versagen, etwas Neues zu machen. 10-mal, 100-mal über das Kreuz von Golgatha kommt der Herr immer wieder mit uns zurecht. Klagelieder 3, 22 und 23, ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf, es ist jeden Morgen neu, groß ist seine Treue. Und da liegt doch ein starker Trost in den Worten und er machte wieder ein anderes Gefäß daraus, wie es ihm gefallen hat, wie es in seinen Augen richtig war. Ja, ich sag's nochmal, das ist so wunderbar, dass wir es nicht irgendwie mit dunklen Schicksalsmächten zu tun haben, sondern dass unser Leben in der Hand dieses wunderbaren Töpfers liegt. Und das Wort Gottes über Gedanken über uns, das sind nichts als Liebe, was auch aus den folgenden Versen nochmal hervorgeht. Und das Wort des Herrn geschah zu mir, kann ich mich mit euch nicht ebenso verfahren wie dieser Töpferhaus Israel, spricht der Herr, siehe wie der Töpfer, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Also das Volk Israel, das durch seine Abgötterei, durch seine Missachtung der Heiligkeit ihres Gottes, trotz der immer wieder stattfindenden Ermahnungen des Propheten Jeremia, zu einem missratenen Gefäß wurde, kann dennoch zu einem schönen Gefäß geformt werden. Der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Gott Israels, kann das tun. Und hier zeigt sich wieder einmal mehr, um was es ihm schlussendlich geht. Nämlich nicht um Zerstörung, nicht um Gericht, nicht um Strafe, sondern letztendlich um Rettung und Heilung im Leben eines Volkes und im Leben eines jeden einzelnen Menschen. Überlegt nur mal, was ist schon Ton eigentlich verglichen zu edlen Materialien wie Gold oder Silber oder Edelstein? Der Ton, der hat ja auch keine ruhmreiche Geschichte, ne? Er stammt aus der Lehmgrube, aus der Tiefe, die die Bibel mit grausame Grube bezeichnet, Psalm 40, Vers 3. Er zog mich aus der grausamen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm, und trotzdem wertgeachtet vom himmlischen Töpfer in die Hand genommen zu werden. Und er scheut keine Arbeit und Mühe, diesen dreckigen Ton brauchbar zu machen. Letztendlich hat er sein Leben dafür gegeben am Kreuz. Also diese Hände, die uns formen, sind auch die Hände, die sich für uns haben am Kreuz wegen unserer Sünde durchbohren lassen. Und es beginnt damit, dass die unförmigen Klumpen aus der Tongrube herausgebrochen werden, kleingeschlagen. Dann kommen die in eine Trommelmühle mit Wasser und dann wird das gedreht und gedreht und der Ton wird immer feiner, bis er richtig weich ist. Und dieser Schlamm wird dann durch ein sehr feines Sieb gedrückt, um von allen Unreinheiten befreit zu werden. Und dann wird er in Gipskästen ausgegossen und diese Gipskästen, die saugen das überschüssige Wasser aus dem Ton ab. Und schon nach einigen Stunden kann der Ton dann zur Weiterverarbeitung als plastische Masse aus den Gipskästen genommen werden. Und dann wird er mit dem Holz weich geklopft, dann wird er durchgeknetet, dann wird er zu langen Strängen ausgerollt und diese Stränge, die werden dann mit einem scharfen Draht in einzelne Klöße, je nach Größe des gewünschten Gefäßes geschnitten. Ja, und dann geht's los. Der einzelne Klöße wird auf der Töpferscheibe zentriert. Die Scheibe heute mit Elektrik, früher mit dem Fuß dann in rotierende Bewegung gesetzt. Und spätestens jetzt ist enormes handwerkliches Geschick erfordert. Also wenn der mit den Daumen aufgebrochen wird, dann musst du da rein, du musst den Boden auslegen, mit einer Hand rein, mit der anderen Hand den praktisch hochziehen zu einer Art Zylinder. Die eine Hand arbeitet also innen, die andere außen. Und hier geht es eigentlich um ein Zweifaches. Einmal um Raum zu machen von innen her und um von außen die Form zu schaffen. So wichtig die Form auch ist, das eigentlich Wichtigste ist der Innenraum. Weil das Gefäß soll ja dazu dienen, mal was aufzunehmen. Wir sollen Gottes Worte aufnehmen, wir sollen mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und darum ist dieser Innenraum so wichtig. Von Natur aus sind wir ja eine kompakte Masse. Wir sind mit allen möglichen ausgefüllt, mit uns selber, mit allen möglichen Blech. Ne? Und das muss raus. Und oft gleicht unser Herz doch jener Herberge in Bethlehem, wo es heißt, kein Raum, kein Platz für Jesus, Zeit für alles Mögliche, aber keine Zeit, Gottes Stimme zu hören. Und dieser Gnadenruf, nimm Jesus in dein Herz, in dein Leben auf, das gilt ja nicht nur den Weltmenschen. Der Heilige Geist will in uns fort und fort Raum schaffen für Gottes Wort, für neue Segnung. Er möchte uns den Heiland groß machen. Und oft müssen wir davon erstmal leer von uns selber werden. Ne? Also in ein Gefäß, was voll ist, da kannst du nichts reingießen. Und wir sind oft so voll von uns selber und dazu diese ganzen Behandlungen. Und der alte Mensch muss raus, damit der neue reinkommt. Das finde ich ganz gut vorstellbar. Aber wenn wir so den Töpfer betrachten, wie er aus dem hochgezogenen Zylinder das ihm vorschwebende Gefäß formt, zum Beispiel eine schöne Vase, eigentlich ist das Werkstück schon eine Predigt für sich. Denn so ein Tongefäß, die einzige Öffnung hat es nach oben. Von allen Seiten und von unten ist es abgeschlossen. Also es kann eigentlich nur von oben was reinkommen. Und leider kippen wir oft um und liegen am Boden. Und dann nehmen wir von der Seite was auf, nehmen wir von unten was auf, statt von oben. Wenn wir so den Elia sehen, da steht er auf dem Berg Karmel in 1. Könige 18, ganz allein auf Gott fokussiert, Und da war er imstande, gegen die 450 Baals-Propheten samt den 400 Propheten der Fruchtbarkeitsgöttin Aschera zu bestehen. Und dann wenig später zittert dieser Glaubensriese vor Ahabs Frau Isabel, kippt um, wird mutlos und zieht die falschen Schlüsse. Es ist genug nun, Herr, nimm mein Leben hin, heißt es da. Wie gut, dass wir zu dem Töpfer sagen dürfen, du bist unser Vater. Das ist auch gewaltig, dass der Vater den Ton nicht behandelt wie eine Sache, sondern mit ihm umgeht wie ein guter Vater mit seinem Kind. Und so naht er sich als guter Vater dem Lebensmüden unter dem Ginsterstrauß, lässt ihm durch einen Engel einen frisch gebackenen Brotfladen und einen Krug Wasser zukommen. Er überlässt dem müde gewordenen nicht einfach seinem Schicksal, sondern richtet ihn wieder auf, stärkt und erquickt ihn und er bekommt einen neuen Auftrag. Er soll wieder einer werden, der vor dem Herrn steht, also nur offen nach oben. Ja, nicht nach unten. Und wenn man so diese ganzen Behandlungen sieht, wenn der Ton könnte, sicherlich wird er manchmal schreien, ne? Oh, was machst du mit mir, ne? Muss das denn jetzt sein? Aber wenn er so in der Trommelmühle ist oder wenn er dann durch die Sieb gedrückt wird, um von allem Unflat gereinigt zu werden, das ihm nur anhaftet und anklebt. Aber gut, der Ton begehrt nicht auf, stellt das, was er töpfert, gut, nicht in Frage. Er liefert sich aus, hundertprozentig, völlig und ganz. In Römer 9, Vers 20 und 21, da heißt es, ja, freilich, Mensch, wer bist du, der du Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen, warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton aus derselben Masse, das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Aber wir, bis in unsere Gebete hinein, sind wir oftmals davon überzeugt, ein Recht zu haben, dem himmlischen Töpfer Vorschriften zu machen. Also wir wissen oft viel besser als er oder meinen viel besser als er zu wissen, was dann jetzt nötig ist, statt uns unter seine Meisterhände zu demütigen und mit Hiob zu bekennen, Hiob 42, Vers 3, so habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts, Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Wir sehen ja immer nur maximal, was dieses Leben anbetrifft, aber Gott sieht in die Ewigkeit, Gott hat den ewigen Blick und hat von daher eine ganz andere Perspektive. Ja, der Töpfer ist der unumschränkte Herr seiner Werkstatt. Sein Wille geschieht, seine Gedanken sind maßgebend, seine Pläne werden verwirklicht, was er anordnet, das geschieht. Er ist der souveräne Herr über den Ton, aus dem er machen kann, was er will. Er hat das völlige Verfügungsrecht. Er kann den Ton liegen lassen, er kann ihn gebrauchen, er kann ihn zusammenkneten, formen, verwerfen, mit ihm verfahren, wie er will, nach freiem Ermessen. Und wie viel mehr der himmlische Töpfer, der Herr aller Herren, in seinen Handeln und Entscheidungen eingeschränkter Gott, würde aufhören, Gott zu sein. Allerdings, Gottes Tun ist geheimnisvoll. Oft ist sein Weg uns verborgen, aber bei allen Rätseln und allem Rätselhaften in seiner verborgenen Führung, da dürfen wir im Glauben und im Vertrauen daran festhalten, dass er genau weiß, was er tut, dass Gott keine Fehler macht, dass ihm nichts aus der Kontrolle läuft. Da stehen dann die Klöße auf dem Knetisch neben der Scheibe in einer langen Reihe. Ja, wer wird zuerst drankommen? Nun, es kommen alle dran, nur nicht in der Reihenfolge, wie wir uns das oft denken und meinen. Also in dieser Töpferwerkstatt, da passiert ständig irgendwas Überraschendes. Erstens kommt es anders, als man denkt, und zweitens geht es nicht nach unserem Programm. Und auch auf der Drehscheibe, man weiß eigentlich nie genau, wo es darauf hinausläuft. Die Form, die verändert sich so schnell und überraschend. Und dann gebraucht der Töpfer ja oft noch das Messer. Alles, was an Masse übrig ist, was muss von der hochgezogenen Zylinderform abgeschnitten werden, bis es genau das Gefäß der Vorstellung des Meisters entspricht. Und auch im geistlichen Leben geht es nicht anders. Ohne klein und kleiner werden, ohne den Sterbensweg, gelangen wir nicht zur geistlichen Reife. Kann Christus in uns nicht Gestalt gewinnen, verlieren wir nicht unsere Ecken und Kanten, werden wir nicht umgestaltet in sein Bild. Aber irgendwann, ja, wenn dann das Gefäß auf der Drehscheibe zur Zufriedenheit des Meisters gelangt ist, dann ist es ja noch nicht zu Ende, dann geht es ja noch weiter, ne? Er kann das nicht einfach so von der Drehscheibe nehmen, weil das noch sehr weich ist, sondern er muss dann vorsichtig wieder mit so einem Draht, wo rechts und links so Handgriffe dran sind, darunter her, und dann muss es von der Scheibe gelöst werden. Und wir kleben ja auch noch sehr zäh an allen möglichen, an dem irdischen. Muss Gott mit seiner Schöpferhand nicht auch immer wieder in mein Leben eingreifen und den lösenden Schnitt machen, damit ich frei werde von mir selbst, von Menschen und Verhältnissen? Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Und nur auf diesem Weg der inneren Lösung und Loslösung geht es auf dem Glaubensweg von Kraft zu Kraft, von sich zu sich, von Klarheit zu Klarheit. Darum sag nicht, Herr, was machst du? Sondern finde ein Ja zu Gottes Tun, setze dein ganzes Vertrauen darauf, dass er weiß, was er macht. 1. Petrus 2, 6 und 7. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung, auf dass euer Glaube bewährt wird und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durch Feuer geläutert wird zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Und das ist ein Grundprinzip im Reich Gottes. So wie der Töpfer ohne Ofen nicht auskommt, so können die, die Gott gefallen, ohne das Feuer des Leidens und der Bedrängnisse nicht vollendet werden. Ohne diese Gluthitze kann das Töpferstück nicht vollendet werden. Und darum gibt es in jeder Töpferwerkstatt auch einen Brennofen. Bevor aber die Gefäße dort hineinkommen, müssen sie ja ein wenig an der Luft getrocknet und vor allen Dingen müssen sie glasiert werden. Das heißt, sie sollen ihre irdene Naturfarbe loswerden und in frischen Farbschmuck inwendig und auswendig schön gemacht werden. Ja, was ist noch alles in uns drin an sonderbaren Neigungen und Gewohnheiten, an sündigen Unarten? Was haftet uns noch alles so an? Und darum werden wir aufgefordert in Kolosser 3, Vers 8 bis 10, jetzt aber legt auch ihr ab, das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden und so weiter. Den ganzen alten Menschen sollen wir ausziehen und stattdessen als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte den Christus anziehen. Oder herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Langmut. Und ja, das ist für den Töpfer ist das ein spannender Vorgang, wenn dann er die Gefäße in den Ofen hineinschiebt. Es ist immer die Frage, ja, was passiert wohl? Werden sie das Feuer dem Feuer standhalten? Also er überlässt sie auch dann keinen Moment sich selbst. Er überwacht den Ofen, er bestimmt den Hitzegrad, die Brenndauer und er weiß genau, wann es an der Zeit ist, sie wieder herauszunehmen. Und wenn ich an unseren himmlischen Töpfer denke und Schöpfer denke, der geht sogar mit uns in diesen Brennofen hinein, in diese Gluthitze. Denkt an Daniel 3, an die drei Männer im Feuerofen, die sich geweigert hatten, das Bild des Königs Nebukadnezar anzubeten. Und dann heißt es, die fassungslose Frage des Königs an seine Räte, haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Ich sehe aber vier Männer frei umhergehen mitten im Feuer und keine Verletzung ist an ihnen. Und das Aussehen des vierten ist gleich dem eines Göttersohnes. Und dieser eine war um sie herum und trug die Hauptlast der Flammen. Da heißt es, als sie herauskamen, die hatten nicht mal Brandgeruch an sich, obwohl der Nebukadnezar den Ofen noch siebenmal heißer hatte aufheizen lassen als gewöhnlich in seiner Wut. 1. Korinther 10, Vers 3, Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Und das haben Schadrach, Mesach und Abednego im Feuerofen erfahren. Das dürfen alle erfahren, die Gott vertrauen. Und so sagt Petrus in 1. Petrus 4, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegnet euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr die Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Also Gott ist kein Sadist, er hat schon seine Ideen, er weiß, warum wir auch leiden müssen. Und wenn der Töpfer dann die Tür vom Ofen aufmacht, da ist er wieder spannend. Ne? Ich weiß, wo wir das erste Mal im Kunstunterricht getöpfert hatten und wir geguckt, ja, was ist denn da jetzt draus geworden? Ne? Und dann kann aber natürlich passieren, dass ab und zu mal was aufplatzt oder mal von der Glasur abgesprungen ist. Ne? Und der Töpfer weiß genau, woran das gelegen hat. Da war noch irgendwo ein kleines Gipsstück oder ein Steinchen oder eine Luftblase oder irgendwas, die da nicht hingehört. Und das kann dann schnell die Mühe zunichte machen. Im Feuer wird alles offenbar. Vor Jesus' Augen wie Feuerflammen wird jedes menschliche Beiwerk, alle Vermischung von Geist und Fleisch nicht standhalten können. Nur was Christus in uns gewirkt hat, ist bleibend und wird ewig Bestand haben. 1. Thessalonicher 5, 23, 24. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge eure Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er euch beruft, er wird es auch tun. Und daran müssen und dürfen und sollen wir festhalten. Treu ist er euch beruft, er wird es auch tun. Zum Schluss, Psalm 22, Vers 16. Meine Kraft ist vertrocknet wie gebrannter Ton. Das ist ein messianischer Psalm. Jesus am Kreuz, das wissen wir. Aber wir können es auch unabhängig davon mal betrachten. Luther übersetzt und Menge und die Schlachterbibel und andere übersetzt. Meine Kraft ist wie eine Scherbe und keine Töpferwerkstatt ohne Scherben und Scherbenhaufen. Hier ist die Kunst des Töpfers am Ende. Aus Scherben kann er nichts mehr machen. Scherben bedeuten für ihn einen großen Verlust. Was zerbrochen ist, kann nicht mehr geheilt werden. Scherben sind nur noch für den Kehrichthaufen völlig unbrauchbar. Das ist wahrhaft niederschmetternd und deprimierend, aber anders bei unserem Gott. Jeremia wurde vom Herrn in das Haus des Töpfers gesandt, damit er den göttlichen Willen bezüglich der Nation, zu der er gehörte, kennenlernte. Israel war gedacht als Gefäß zur Ehre, zum Lob und zur Herrlichkeit auf der Erde. Aber wegen Sünden und Ungehorsam wurde die Nation zerbrochen, das Volk in die Gefangenschaft geführt und die Juden unter die Nationen der Erde zerstreut. Gottes auserwähltes Volk war tatsächlich wie die Scherben eines zerbrochenen Gefäßes. Aber Gott hat in seiner Liebe und Treue das Interesse an ihnen nie aufgegeben. Nach beinahe 2000 Jahren kam der Tag, dass der Herr sein Volk als Nation wieder zum Leben erweckt hat. Viele, noch nicht alle, sind zurück im Land ihrer Väter, die meisten noch im Unglauben. Aber der Tag wird kommen, dass sie als ganzes Volk ihren Heiland erkennen, in tiefer Reue zu seinen Füßen liegen und sich als ein Gefäß von überragenden Schönheit und Wert erweisen werden. Und da liegt dieser gewaltige Trost in der prophetischen Botschaft des Jeremia. Gott baut sein Reich mit Scherben. Und was für Israel als Volk gilt, gilt auch für Gottes Umgang mit jedem Einzelnen. Da gibt es viele Beispiele in der Bibel. Ich nehme mal den Johannes Markus, Neffe des Barnabas, war einer der Begleiter des Paulus auf der ersten Missionsreise. Aber aus einem Grund, den die Bibel uns nicht mitteilte, ist er irgendwie auf und davon. Wahrscheinlich wurden die Schwierigkeiten, die Probleme zu groß. Und die Mühen und die Anstrengungen der Reise. Jedenfalls, statt auf den Herrn und seinen Auftrag, auf die Probleme, guckt er auf die Probleme und haute leider in den Sack. Und das hatte zur Folge, dass Paulus ihn nicht mehr auf die zweite Missionsreise mitnehmen wollte und mit Barnabas, der sich für seinen Neffen einsetzte, sogar eine heftige Auseinandersetzung deswegen hatte. Doch dann, ein paar Jahre später, 2. Timotheus 4, Vers 11, schreibt Paulus auf einmal: Nimm Markus und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Ja, was für eine Wandlung. In Apostelgeschichte 15 hatte Paulus noch sagen müssen: So einen können wir nicht gebrauchen. Wenn es schwierig wird, geht er auf und davon. Und nun heißt es: Nützlich zum Dienst. Oder denkt an Petrus zuerst: Jesus, wenn sich auch alle an dir ärgern, ich nicht, mein Leben will ich für dich hingeben. Später dann die dreifache Verleugnung: Ich kenne den Jesus von Nazareth überhaupt nicht. Und hat unser Herr daraufhin seinen Jünger aufgegeben? Nein. Gott baut sein Reich mit Scherben, mit zerbrochenen, gedemütigten Menschen, unbrauchbar und doch brauchbar für Gott und sein Reich. Und davon gibt es so viele Zeugnisse. Was für ein Herr. Zerbrochene und gebeuchte Scherben, Menschen mit zerbrochenem und gedemütigten Herz will der Herr gebrauchen und gesegnete Werkzeuge aus ihnen machen. Ich möchte nochmal mit uns beten. Herr himmlischer Vater, wir alle befinden uns doch auf dem Töpferrad des Lebens mit Druck, Schmerz, Schwierigkeiten und Prüfungen. Und ich möchte dir danken, dass du dass du unser Schöpfer und Töpfer bist, dass wir in deiner Hand sind, dass es nicht ein blindes Schicksal ist, sondern dass deine Liebe, deine Zuwendung jedem Einzelnen von uns gilt. Ich möchte dir danken, dass du aus uns allen Gefäße zur Ehre machen möchtest, gefüllt mit deinem Wort und deinem Geist, dem Hausherrn nützlich. Ich möchte dir danken, dass deine Absichten über uns Gedanken und Absichten deiner Liebe sind. Ich möchte dir danken für deine große Geduld und Langmut mit uns. Hilf uns, dir zu vertrauen. uns deinem Willen zu beugen und dir nicht aus der Schule zu laufen. Lob und Preis sei deinem heiligen Namen. Amen.